hört man mich, ja, ne? Hört man mich? Ja. Also meine Frau hat mich heute Morgen schön angezogen. Ich habe gesagt, Gott, guck, schau denn das Herz. Meine Frau hat gesagt, geh jetzt. Aber wir schauen, was vor uns steht. So eine kleine Geschichte am Rand. Ich habe mir eine schöne Pelzmantel gekauft, da habe ich immer noch. Vor 2 Jahren war ich dann da oben auf der alten Feste, bin ich dann schön spazieren gegangen. Und war schon so Herbst. Und ich habe meine Haare offen gehabt, der Pelzmantel. Da bin ich aus dem Wald rausgerannt und vor mir war ein Ehepaar. Und es war ja dunkel, auf der alten Feste sind ja so kleine Laternen. Und da sahen die mich kommen und sind gerannt und ich habe hinter mir geschaut. Und ich bin dann mit denen gerannt, weil ich gedacht habe, die haben hinter mir was gesehen. Also standen wir alle gemeinsam unter der Laterne auf der Straße und haben uns bald übergeben vor Angst. Die haben gesagt, wir haben gedacht, was kommt denn da aus dem Wald, ja? Ein großer schwarzer Mann mit Pelzmantel. Ich habe gesagt, ja, ihr habt mich auch erschrocken, ich habe hinter mir geschaut. Naja, solche Sachen passiert, ne? Der Herr sieht in das Herz, habe ich zu meiner Frau gesagt. Meine Frau sagt, geh. Ja, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich habe gesagt, der Martin hat zu mir gesagt, ich soll eine Predigt machen, ob ich das kann. Natürlich kann ich das, aber ich bin total unvorbereitet hier reingekommen. Aber ich bin einer der, ich beneide immer die Leute, die sagen, die haben ihr Laptop hier vorne und die haben ihre Predigte aufgeschrieben. Und ich bin einer der Sache dort. Ich verlasse mich auf den Herrn mit meinem ganzen Herzen und stütze mich heute nicht auf meinem Verstand. In Sprüche Kapitel 3, ich lebe ja danach volle Kanne. Meine Frau haben die, ist ja Griechin und die hat ja jetzt bald, die haben jetzt andere Ostern, denn ihr Ostern ist ja immer später. Wir sind ja noch in der Osterzeit. Und ja, ich möchte eine Geschichte erzählen von dem Kreuz. An dem Tag, als Jesus Christus, dieses Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, ist so oft in der Bibel, dieses kleine Wort in, 196 Mal. 164 Mal in den Paulusbriefen, 24 Mal im Johannesevangelium und 8 Mal in der Apostelgeschichte, dass Christus in uns lebt und wir in Christus sind. Und dass die Essenz im ganzen Neuen Testament ist, ja. Die Leute streiten sich über Taufe, Kindestaufe, Erwachsenentaufe, Abendmahl, alleine oder gemeinsam. Aber das Wichtigste, dass Christus in uns lebt, das vergessen manchmal viele. Ja? Als die Jünger gesagt haben zu Jesus Christus, zeig uns das Reich, weil wie wird es sein, das Reich Gottes? Sagte Jesus Christus, das Reich Gottes ist nicht so, dass man es sehen könnte, sehe hier oder sehe da. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, besser gesagt, es ist in euch. Jesus redet nicht von einem Reich, was im Himmel stattfindet, sondern hier auf Erde. Die Jünger sind 3 Jahre mit Jesus gegangen. Sie haben Wunder über Wunder erlebt. Sie sahen Heilung, sie sahen, wie Blinde sehen wurden, Taube hören konnte, Stumme konnten reden, Gelähmte, Menschen sind geheilt worden, alles. Sie sind 3 Jahre mit Jesus gefolgt. Und dann kam der Tag, als Jesus Christus verhaftet wurde. Wir wissen, dass Petrus das Schwert gezogen hat und hat dem Römer, Machus hieß der, das Ohr abgeschlagen. Und Jesus hat gesagt, nicht durch das Schwert, sondern durch das Wort, durch die Liebe und nicht durch Gewalt. Die Muslime verstehen das natürlich falsch. Als Jesus Christus verhaftet wurde und an dieses Kreuz kam und er das Kreuz getragen hat, war es ein Minus für die Welt, für die Jünger, für alle. Es war ein Minus gewesen. Sie sind alle abgehauen. Und ich glaube, wenn ich dabei gewesen wäre, ich wäre auch abgehauen. Ich wäre mitgelaufen. Ich hätte Angst gekriegt. Weil 3 Jahre mit Jesus unterwegs und dann wird Jesus verhaftet und muss an dieses Kreuz. Die Jünger standen da und haben Angst gekriegt und sind gerannt. Was dachten die vielleicht? Die haben vielleicht gedacht, wir sind einem Mensch nachgefolgt. Haben wir vielleicht gegen den wahren Gott jetzt gesündigt? Was haben wir getan? Jetzt hängt der Gott, den wir genannt haben, Gott, an diesem Kreuz. Als Jesus gestorben war, hat man ihn hinter diesem Stein gelegt. Der Leichnam Christi. Aber nicht nur der Leichnam Christi wurde beerdigt. Die ganze Hoffnung der Jünger, all ihre Träume auf ewigem Leben, all ihre Wünsche auf besseres Leben, auf eine bessere Welt, auf ewiges Leben, alles wurde hinter diesem Stein begraben. Komplett. Es war weg. Die Jünger sind gerannt, die haben sich versteckt. Sie wussten nicht mal, was sie machen sollten. Nach 3 Tagen ist Jesus Christus auferstanden. Der Stein wurde weggerollt. Und mit ihm ist die ganze Hoffnung der Menschheit aufgestanden. Es war ein Minus, als Jesus Christus das Kreuz geschleppt hat. Und es war ein Plus, als es stand für die Menschheit. Die Jünger wussten noch nicht, was los war. Die kamen damit nicht klar. Paulus sagte mal, wenn Christus nicht auferstanden wäre, wären wir das lächerlichste Volk. Und unser Glaube wäre Blödsinn. Ja, dann wäre das hier heute auch Blödsinn. Ich wäre ein Verführer, ihr seid verführt und alles, was wir hier tun, wäre Quatsch. Es ging nicht nur darum, dass Jesus Christus auferstanden ist, sondern er hat um mehrere Kennzeichen gezeigt, dass er zurückkommt, dass er lebt. Als die Frauen das leere Grab fanden, gingen sie in diese Gruft rein und sie sahen dieses Leichentuch da liegen. Es war gefaltet, es lag da ordentlich. Im alten jüdischen Brauch war es so, wenn man da irgendwo Gast war und die Menschen waren zufrieden, du warst zufrieden, dass du da schlafen konntest, hast du dein Tuch zusammengewickelt, hast es hingelegt und da wusste der Gastwirt, du bist zufrieden, du kommst zurück. Und deswegen war dieses Tuch zusammengefaltet und hat da gelegen. Die Jünger wussten, das ist ein Zeichen. Jesus ist auferstanden. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Als ich anfing zu glauben, suchte ich in jeder Gemeinde nach Jesus. Ich bin bis Dresden gefahren. Ich habe unter dem Kreuz gelegen, geschlafen. Ich habe gedacht, wo finde ich den Heiligen Geist? Wo finde ich denn? Vielleicht in der Gemeinde, vielleicht muss ich mein ganzes Geld geben, vielleicht, das habe ich auch getan, ich habe gedacht, ich könnte mir den kaufen. Ich war unerfahren, ich wusste nicht, Christus in uns, was bedeutet das? Als ich gelesen habe, in Johannes 15, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Dann hat sich bei mir alles gedreht, da wusste ich auf einmal, das ist Christentum. Wisst ihr, ich kenne so viele Menschen, die kommen zu mir und sagen, warum lässt Gott denn alles so zu? Warum, guck doch mal draußen in die Welt, warum lässt Gott alles zu? Warum lässt er mein Kind sterben? Warum lässt er meine Frau, meine Mutter, mein Vater, Geschwister, Freunde? Warum lässt er so viel Leid zu? Und wenn ich irgendwann mal vor Gott stehe, da werde ich dem sagen, du hast gut reden. Du tust mich jetzt noch obendrauf verurteilen für das, was ich jetzt mitgemacht habe. Und weil ich das nicht an dich geglaubt habe, muss ich jetzt noch in die Hölle gehen. Aber wisst ihr, was Jesus sagen tut? Ich kenne dein Leid. Ich weiß, wie es um dir steht. Ich bin kein Gott, der im Himmel gesessen hat und in der großen Tafel und hat deine Fehler aufgeschrieben, sondern ich bin ein Gott, der hier auf Erden war, der verlassen war, verraten worden ist, verkauft worden ist, getötet worden ist, der auf der Flucht war, der ganz alleine am Kreuz hing auf einem Müllplatz. In der Zeit, an dem Passa, als Jesus Christus gekreuzigt wurde, wurde auf der anderen Seite Tausende von Lämmer geschlachtet für das Passafest. Das wahre Lamm Gottes hinkt entblößt auf einem Müllplatz. Wir haben keine Entschuldigung, wenn wir vor Gott stehen und sagen, wo warst du? Hast du mich nicht gesehen? Hast du nicht mein Leid gesehen? Hast du nicht gesehen, wie ich gelitten habe? Und Jesus wird dir antworten, ich kenne dich. Ich war da. Ich weiß genau, wie es um dir steht. Ich weiß es. Ich kenne das. Verlassen zu sein, verraten, verkauft, Hunger zu haben, Angst zu haben, so sehr, dass er Blut verloren hat. In diesem Kelch war der Abschaum der Menschheit, den Jesus Christus für sich, für uns genommen hat. Jeder Kindesmissbrauch, jede Vergewaltigung, jeder Mord, jede Lüge. Der ganze Abschaum der Menschheit hat Jesus Christus genommen und hat ihn für uns ans Kreuz getragen. Die Jünger sind weggerannt. Die Jünger sind gerannt und haben sich versteckt. Nur Johannes stand da und die Mutter Maria, also die Mutter Jesu. Und Jesus schaute runter und sagte dann, siehe dein Sohn, Mutter, siehe dein Sohn und siehe deine Mutter. Johannes hatte keinen Grund gehabt, Maria mitzunehmen, aber sie nahm sie mit. Die Jünger kümmerten sich um sie. Er war weder verwandt noch verschwägert. Aber die Bedeutung, unter diesem Kreuz werden fremde Menschen zu einer Familie. Das ist die Bedeutung, warum nur Johannes da stand und Maria. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus sagte zu Petrus, Petrus, liebst du mich? Dreimal. Die Jünger sagten, wenn alle wegrennen, der bleibt, der rennt nicht weg. Der wird sogar für dich sterben. Wisst ihr, Leute, Jesus Christus war nicht enttäuscht. Manche Christen denken, wir können Gott enttäuschen. Um Gott zu enttäuschen, hätte er sich müssen in uns getäuscht haben. Und das tut er nicht. Er kennt unser Herz. Er sieht genau, was mit uns ist. Heute wird man sagen, Petrus hatte theologische Tiefe. Früher kannte man das noch nicht. Aber Gott braucht keine theologische Tiefe. Er suchte geistliche Tiefe. Und die hatte Petrus nicht. Er ist gerannt und Jesus sagte, bevor der Hahn dreimal kräht, hast du mich schon verleugnet, mein Freund. Mach nicht so wichtig, du bist nicht der, der du meinst. Und es war genau so. Jesus fand ihn jämmerlich in der Ecke sitzen als Versager. Und so kam ich mir auch manchmal vor. Jämmerlich in der Ecke und versagt. Aber Jesus ist nicht enttäuscht. Jesus kennt unser Herz. Wir können Menschen vorspielen, aber ihm können wir gar nichts vorspielen. Als die Jünger wussten, dass Jesus Christus auferstanden ist und jetzt bald Pfingsten ist, der Heilige Geist über diese Welt kam, Petrus hatte theologische Tiefe. Nachher hat er gehabt Glauben. Er ging zu dem Bettler mit seinem anderer Jünger und er sagte, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Nimm dein Bett und steh auf und geh. Und dann schauten sie alle auf Petrus und Petrus sagte, was schaut ihr uns an, als hätten wir etwas getan. Es war der Gekreuzigte. Christus in uns. Jesus in uns. Das ist Christentum. Jetzt wussten sie, was los ist. Die Jünger gingen raus, sie wussten genau, was jetzt passiert. Sie werden sterben für den Glauben. Das war nicht nur ein Buch. Gegangen sind um einen Buchstabe. Gegangen sind um ihre Theologie. Sie gingen raus und haben gepredigt, was das Zeug hielt. Diese Männer haben ein Feuer über die Welt gebracht. Ohne die wüssten wir gar nichts hier. Diese Männer haben eingestanden für ihren Glauben, egal was denn er gekostet hat. Egal. Die wurden nicht bewahrt. Die standen nicht da und haben gesagt, bitte bewahr uns, Herr, vor dir. Nein, die sind raus, die am Ende aus. Und wenn wir jetzt in die Welt gucken hier, wir stehen hier ganz kurz vor knapp. Gestern Abend wieder ein Krieg losgegangen. Der Iran hat Israel angegriffen. Leute, wir stehen hier kurz vor knapp. Die Hölle wird voll sein mit Menschen, die an Gott glauben. Die Hölle ist voll davon. Jesus braucht keine Fans. Jesus möchte leben. Er möchte in und durch uns leben. Das ist das Christentum. Dafür ging er ans Kreuz. Das Weizenkorn musste sterben, dass Frucht kommt. Wir sind die Frucht, die daraus kommt. Er wurde von Gottes Sohn zu einem Menschensohn, dass wir Kinder, Menschenkinder, wieder Gotteskinder werden dürfen. Jesus kam nicht auf diese Welt, um uns in den Himmel zu bringen. Nein, er kam auf diese Welt, um Gott aus dem Himmel wieder in die Herzen der Menschen zu bringen. In Johannes 3, Vers 16 sagt Jesus Christus, so sehr habe ich die Welt geliebt, dass ich euch meinen Sohn gab. Und dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, ist kein Spruch. Wir haben eben so schön gesungen, der König aller Könige. Was braucht denn ein König, um regieren zu können? Ein Reich. Und jedes Reich braucht einen König, dass es regiert werden kann. Wo ist das Reich Gottes? Wo ist der Tempel des Heiligen Geistes? Hier. Wir beten jeden Sonntag, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Auf Erden, wo auf Erden denn? Wo? Wenn nicht in uns. Jesus sagt, mein Reich ist nicht so, dass man es sehen könnte. Es ist in euch. Christus in euch. Christus in uns. Wir Christen haben nichts Besonderes an uns. Vielleicht ein längerer Bart und so. Aber wir tragen was Besonderes in uns. Paulus sagt, wir haben ein Geheimnis. Wir tragen ein Geheimnis in uns, was immer verborgen war. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir Christen tragen ein Geheimnis. Wir brauchen nicht zu warten auf ewiges Leben. Ewiges Leben ist heute, hier und jetzt. Denn der Himmel ist nichts weiteres wie die Weiterfortführung von dem, was wir heute hier mit dem Herrn Jesus Christus erleben. Er lebt in uns. Und dieses in uns muss gepredigt werden. Hier geht es nicht um unsere Theologie. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns ein Buch gab, dass jeder, der es auswendig kann, in den Himmel kommt. Sondern hier geht es darum, Christus in uns. Und wenn er, dieser Gott, aus dem Himmel kommt, wir werden das erleben, was die Jünger erlebt haben. Die Jünger lebten die Himmelfahrt. Wir erleben die Rückkehr Jesu Christi. So oder so. Und wenn Gott der Vater, nicht seinen Sohn in uns sieht, gewaschen durch das Blut Christi an diesem Kreuz, gehen wir in die Hölle. Wir brauchen da gar nicht schön zu reden. Sind wir verloren. Für Zeit und Ewigkeit. Es war der größte Liebesbeweis, der unter dieser Welt passiert ist. Unter diesem Sternenhimmel hier. Gott gab seinen Sohn. Hätte Gott nur gesagt, dass er uns liebt, damit kann er im Himmel bleiben. Bringt uns nicht weiter. Wenn ich meine Frau sage, dass ich sie liebe und gehe dabei fremd, ist dann doch nur ein Wort. Er hat die Liebe in eine Tat umgewandelt, als er seinen Sohn gab. Und das war der größte Liebesbeweis. Und wenn wir davon abkommen, Gott wird uns nicht fragen nach unserer Theologie. Er wird dich nicht fragen, wie oft du gespendet hast. Der wird dich nicht fragen, wie oft du die Bibel gelesen hast und wie gut du warst. Hast du in Christus gelebt? Das ist das Evangelium. Das lebe ich. Ich lebe mit einem Gott, der hier und heute lebt. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jene, die da leben und glauben, die werden nimmermehr sterben. Sagte er zu Martha. Glaubst du das, Martha? Die Martha schaute. Die Martha sagt, ja Herr, wenn du wiederkommst in aller Herrlichkeit, irgendwann in der Zukunft, dann wirst du Lazarus auferwecken. Jesus sagt, Martha, dein Bruder wird auferstehen. Die Martha lebte hier mit einem Jesus der Zukunft. Tausende von Christen leben mit einem Jesus der Zukunft, aber nicht mehr in der Gegenwart. Dass Christus heute in uns lebt, ist das Wichtigste. Um unsere Sünden zu vergeben, das hätte er können vom Kreuz aus tun, ja. Um uns irgendwann in den Himmel zu holen, das hätte er können ohne vom Thron uns zusprechen. Jesus kam auf diese Welt, um in uns das zu tun, was wir nicht können. Ich kann kein Christ sein, tut mir leid, gebe ich die Bibel zurück? Bitteschön. Ich brauche Christus, um Christ zu sein. Ich brauche ihn in mir, um das zu leben, was er von mir verlangt. Und das erleben wir jetzt am Pfingsten. Dein Reich komme wie im Himmel, so auch auf Erden. Auf Erden. Wo auf Erden? Wo ist der Tempel des Heiligen Geistes? In uns. Hier kommt das Reich Gottes rein. Es ist nicht ein Reich, was man sehen kann. Da kommen wir noch hin. Aber wir leben hier und jetzt. In dem Hier und Jetzt mit Jesus Christus. Da müssen wir hin. Jesus Christus ist nicht enttäuscht von uns. Er war auch nicht enttäuscht von Petrus. Jesus kennt unser Herz. Wir können ihn nicht enttäuschen. Dafür sind wir viel zu klein. Ich kann euch was vorspielen hier. Ich kann euch eine schöne Predigt halten. Und danach gehe ich ein paar Leute betrüge. kann ich alles tun. Aber ich kann ihn nicht betrügen. Ich kann ihn nicht hintergehen. Er kennt uns. Und er sagt, Petrus, ich habe dich gesehen. Ich weiß, wie es um dir steht. Er hat Judas sogar die Füße gewaschen. Und wenn er Judas die Füße wäscht, wie sehr muss er erst uns lieben? Überlegt euch das mal. Er wusste genau, er verrät ihn. Er wusste genau, was jetzt passiert. Und deswegen haben, ich sage das auch immer wieder deiner Leute, wir haben keine Entschuldigung vor Gott. Wir können nicht sagen, du warst nicht da. Das ist kein Monarch, das ist kein Alleinherrscher. Dieser Gott war hier. Das Wort wurde Fleisch. Er kam in sein Eigentum und man sah seine Herrlichkeit. Gott war zum Anfassen in dieser Welt. Er ist kein Gott, der im Himmel sitzt und zuschaut, wie wir uns hier quälen und Angst haben. Er kennt unsere Angst. Er weiß alles über uns. Aber wir haben Christus in uns. Und das ist das Christentum. Und das hebt sich von allen Religionen ab. Religion geht immer nur von unten nach oben. Das Christentum kommt von oben nach unten in den Mensch, in uns. Da möchte Jesus leben. Jesus möchte leben. Er braucht nicht deine Fähigkeit. Du bist zu gar nichts fähig. Zu gar nichts bist du fähig. Weißt du, was Jesus will? Er will deine Verfügbarkeit. Dass er endlich mal leben kann. Dass wir mal aufhören zu tun und einfach nur sagen, Herr Jesus Christus, hier stehe ich vor dir. Mit all meinen Mängeln. Ich kann nichts tun. Jesus sucht keine perfekte Menschen. Die braucht Jesus gar nicht. Jesus braucht da keine perfekte Menschen. Für was? Nein. Das ist es ja. Ich zeige euch mal, was perfekte Menschen sind. Ich will euch das mal vorlesen. Was perfekte Menschen für Gott sind. Ja? Ein Moment, hier. Also, dann lese ich mal vor. Perfekte Menschen. Moses stotterte. Lazarus war tot. Abraham war alt. Noah war ein Trinker, Zarasäus war klein, Petrus war impulsiv, Elia war depressiv, Gideon war unsicher, Sarah war ungeduldig, David hatte eine Affäre, Jakob war ein Betrüger, Paulus war ein Mörder, Jona rannte vor Gott weg, Martha sorgte sich zu viel, Thomas war ein Zweifler und Mariam war eine Klatschtante und Samson hatte lange Haare. Und Gott hat nicht gesagt, benimmt ihr euch mal alle jetzt hier, denn ihr kriegt ein Buch, ihr kriegt eine Seite in der Bibel. Sondern er hat die alle gebraucht. Also welche Entschuldigung hast du, dass Gott dich nicht gebrauchen könnte? Keine. Keine. Die waren unvollkommen bis in die letzte Zehe rein. Gott hat sie gebraucht. Mit all ihren Mängeln. Aber durch ihre Unvollkommenheit wurde Gott vollkommen. Und die Menschen sahen, mit welchem Gott diese Männer zu tun hatten. Sie waren gefürchtet, sie hatten Angst, die Regierenden. Sie hatten Angst vor denen. Wo die aufgetaucht sind, wurden Wunder basiert. Die hatten Glauben, die wussten, wer in denen erlebt. Als Petrus nur sein Schatten gefallen ist, wurden die Menschen geheilt. Paulus hat sein Taschentuch fallen lassen, hat man drauf gedrückt, die Menschen wurden geheilt. Weißt du, viele sagen, diese Männer haben den Heiligen Geist gehabt. Das war nur für die 12. Jesus betete und sagte, Vater, so wie sie in mir sind, so wie ich in dir bin, so sollen sie in mir sein und ich in ihnen. Aber ich bete nicht nur für sie alleine, sondern für alle. Für alle, die an mich glauben. Jesus sagt, ich komme am Pfingsten zurück. Weißt du, was Jesus sagt dort hier? So, das sind Hieroglyphen, die kann nur ich lesen. Da ich ja nicht so gut lesen kann. Ja? Die Verheißung des Heiligen Geistes. Hier sagt Jesus, von Johannes 14 lese ich jetzt hier, Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sein in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sieht sie ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Und jetzt kommt das ganze Große, was Jesus sagen tut. Ich komme zu euch. Der Heilige Geist am Pfingsten. Jesus sagt, der Parakletos, ich komme wieder zu euch. Ich komme zurück. Hier ist es. Und genau das hier. Ich lasse euch nicht als Weise zurück, sondern ich komme zu euch. Nun nicht natürlich mit dem Körper, den hat Jesus vorgeführt, denn wir kriegen bei der Entrückung. Denn hat Jesus hat alles vorgeführt. Aber dieses hier, das ist nicht nur eine Kraft Gottes. Paulus sagt, vergewissert ihr euch doch mal selber oder wisst ihr nicht, dass Christus in euch lebt? Weißt du, wo wir stehen? Weißt du, wo die meisten Christen stehen? In Galater 3. Als Paulus den Galaterbrief schrieb, hat Paulus sich tot geärgert. Er sagt, ihr Unverständigen, ihr blöden Galater, wo ihr seid, wo ihr im Geiste angefangen habt, Christus war in euch, ihr habt alles gehabt, wolltet ihr nun aus eigener Kraft zu Ende führen? Paulus war scheit, der war richtig sauer. Der hat gesagt, ihr Unverständigen, ihr blöden Galater. Und die standen da. Sie haben im Geiste angefangen und das sind Christen. Ich kenne viele Christen, die fangen so an. Wiedergeboren durch den Geist Gottes. Empfangen den Heiligen Geist und dann versuchen sie aus eigener Kraft ein Leben zu leben und sie fallen. Und dann stehen sie wieder da vor Gott. Jesus sagt, komm zu der Quelle des ewigen Lebens. Lauf nicht von Zisterne zu Zisterne, sondern trinket von mir. Nimm von mir. Denn die Quelle läuft immer. Eine Zisterne steht. Das ist stilles Wasser. Das brauchen wir nicht. Dafür kam Jesus nicht. Ich habe immer gedacht, Gott kann mich nicht gebrauchen. Ich dachte immer, was willst du mit mir tun, Herr? Ich kann nicht mehr richtig lesen. Gott sagt, sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Ich suchte Gott überall, nur nicht in mir. Ich lief von Gemeinde zu Gemeinde. Ich wurde abgelehnt von jedem. Aber Gott sagte, ich lehne dich nicht ab. Denn Jesus Christus liebt uns so sehr, dass er für jeden Einzelnen von uns wieder an dieses Kreuz würde gehen. Er würde wieder zurückkommen. Und wenn er nur dich alleine würde retten können, er wird es wieder tun. So groß ist seine Liebe. Was wir Liebe nennen, ist ein Gernhaben. Das ist billig. Gegen das, was da passiert ist. Hier geht es nicht um schöne Lieder. Hier geht es nicht um ein Kuschel-Evangelium. Hier geht es nicht darum, dass wir uns sonntags hier treffen und dann können wir auch einen Kegelclub machen. Wäre das Gleiche. Hier geht es darum, dass wir diesen Gott, diesen lebendigen Gott verherrlichen, der wirklich auferstanden ist, der wirklich in uns lebt. Das ist kein Spruch. 164 Mal in den Paulusbriefen. Und 24 Mal im Johannesevangelium und 8 Mal in der Apostelgeschichte ist dieses. Und das lebe ich. Paulus sagt, Galater 2,20, ich lebe, ja. Aber nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in uns. Und das ist es. Und das Schöne ist, weißt du, so ein großer Prophet, der steht da, Paulus, in einem Buch drin und dann sagt der Brüder, nicht, dass ich es ergriffen habe oder vollkommen bin. Nein, ich bin weit weg davon, von Vollkommenheit. Aber ich jage ihm nach. Warum? Weil ich ergriffen bin von Christus. Christsein bedeutet, ergriffen zu sein von Christus, um Christus zu ergreifen. Sind wir ergriffen von Christus? Jeden Tag? Ich möchte ihm ergreifen. Ich laufe ihm nach. Ich renne nach auf die Siegeskrone. Ich renne danach. Ich möchte den guten Kampf kämpfen. Ja, da möchte ich hin. Ich möchte dahin. Denn ich weiß, dass das da draußen, das gehört uns nicht. Heilig bedeutet ausgesondert, wir sind Himmelsbürger. Warum? Weil Christus in uns lebt. Wir sind ausgesondert. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Das ist nur ein Durchgang. Christen gehen nach Hause. Christen sterben nicht. Johannes 5, Vers 24. Wer meine Worte hört und glaubt, der hat das ewige Leben, kommt nicht in das Gericht, sondern er geht vom Tode hindurch ins ewige Leben rein. Das sind die Worte Jesu Christi. Und das sind brutale Worte. Das ist eine lebendige Hoffnung. Das ist nicht nur, ach hoffentlich. Nein, das ist echt. Das ist echt, das ist wahr, das ist brutal. Das ist, dieser Gott ist lebendig. Der ist genauso lebendig wie vor 2000 Jahren. Dieser Gott lebt. Und wir müssen im Geist sein, um mit ihm verbunden zu sein. Eines Tages fragte ich, Herr Jesus Christus, gehe ich zurück ins Totenreich, werde ich dann irgendwann auferweckt, wenn du wiederkommst? Und Jesus sagte zu mir, nochmal sterbe ich nicht. Dieses eine Wort nur. Nochmal sterbe ich nicht. Wir gehen jetzt zurück in das Alte Testament. Wir haben den Tod besiegt durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist schon brutal, das ist Christentum. Wisst ihr, wir beten und machen und tun und ich möchte euch mal was vorlesen hier. Wir wissen ja, dass in der Bibel steht, in Matthäus Kapitel 6, Vers 8, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar, bevor ihr ihn darum bittet. Also habe ich mich gefragt, warum soll ich mich da so mal wiederholen, wenn du doch schon weißt, was ich will? Ja, ich meine, warum machst du das? Okay, dann steht das hier, pass auf. Welcher Sinn macht es, wenn wir Gott im Gebet Dinge erzählen, die er schon weiß? Anliegen vorbringen, die Gott besser beurteilen kann, aber im Anbetracht seiner grenzenlosen Zuneigung zu uns können wir gar nicht zu oft vor ihm treten, lange mit ihm sprechen und zu viel von ihm zu erbitten. Denn Gott in seiner Liebe ist nicht nur darauf aus, Bitten zu erfüllen und zu erhören, sondern er will dich hören. Er möchte nichts Neues hören, denn es gibt nichts Neues, sondern er will dich hören. Darum sollten wir beten. Durch Gebet machen wir Gott lebendig. Und wir sollen ehrlich sein. Jesus Christus hat ein großes Problem gehabt mit scheinheiligen Menschen. Er hat kein Problem gehabt mit Sünde, dafür ist er ans Kreuz gegangen. Er hat mit Pharisäer Probleme gehabt, die sich hingestellt haben und haben so gemacht und waren es doch nicht. Als Jesus vor denen stand, hat Jesus gesagt, ihr Pharisäer, durchforscht die Schriften von hinten nach vorne und ihr meint, da drin ewiges Leben zu finden. Aber die Schrift ist es, die von mir zeugt. Ihr müsst zu mir kommen, um ewiges Leben zu haben. Nicht zur Schrift, zu mir müsst ihr kommen. Aber ihr glaubt mir nicht, ihr glaubt mir nicht, ihr wollt nicht zu mir kommen. Vater Abraham glaubte meinen Vater und er sah meinen Tag und er jubelte. Ewiges Leben, himmlisches Leben finden wir nicht in der Bibel, sondern in Christus, der in uns lebt. Das ist das ewige Leben. Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, sagt Jesus Christus, kennen. Kennst du Jesus? Oder hast du nur ein Bescheidwissen über einen Gott? Bringt mir gar nichts. Bringt mir gar nichts, wenn ich nur von Markus her weiß, wie groß er ist, das wissen wir ja, und sein Ausweis und wo er arbeitet, aber das ist alles, was ich weiß. Aber wenn ich dich nicht kenne, um dich zu kennen, muss ich zu dir hin. Ich muss mit dir reden, ich muss mit dir meine Zeit verbringen, dann kenne ich den Markus. Ja, es ist aber so. Aber so ist es mit Gott. Ein Bescheidwissen über Gott bringt mich nirgendwo hin. Ewiges Leben bedeutet, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, kennen. Du bist heute im ewigen Leben, wenn du Jesus kennst. Dahin möchte Jesus. Er möchte keine sterile Religion. Jesus möchte, denn dieser Gott war hier und dieser Gott hat alles mitgemacht. Er möchte in deine Probleme. Er möchte, dass du ihm vertraust. Er möchte in deine Krankheit. Er möchte in deine Beziehung, er möchte in deine Arbeit, er möchte überall sein. Wenn wir Gott davon ausschließen und nur die großen Dinger hier hinbringen in die Gemeinde, schließen wir 99% Gott aus unserem Leben raus. So einfach ist das. Jesus möchte in uns überall sein. In unsere Krankheit, in die finanziellen Probleme, in unseren Streit mit der Familie, da möchte Jesus hin. Das ist kein Gott, der mit der Tafel oben sitzt und hat eine große Kreide in der Hand und schreibt unsere Fehler auf. Nein, das tut er nicht. Dieser Gott liebt uns. Und er liebt dich. Und so sehr liebt er dich, dass er 99 Gerechte stehen lässt und kommt dich suchen. Und wenn er dich gefunden hat, macht er eine große Feier. Für jeden Christ, der sich bekehrt, machen die Engel eine Party im Himmel. Ja, ich war heute total unvorbereitet für die Predigt, aber... Ich sagte Herr, es ist dein Tag, rede du. Ich möchte noch beten. Ja? Himmlischer Vater, danke, Herr, dass wir heute hier stehen dürfen, Herr. Dass wir deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, so verherrlichen. Manchmal wissen wir gar nicht, wie sehr du uns liebst, Herr. Wir können es manchmal gar nicht verstehen, wie groß deine Liebe zu uns ist, Herr. Dass du deinen einzigen Sohn gegeben hast, Herr. Dass wir leben dürfen. Dass er von einem Gottessohn zum Menschensohn geworden ist. Dass wir Menschenkinder jetzt Gotteskinder uns nennen dürfen, Herr. Dafür danken wir. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.